Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
So, servus.
Hab's. Hallo Oskar.
Na, schön dich zu sehen.
Immer noch in Barcelona.
Wir sind, ja, hier sehr gut vorangekommen mit unserem aktuellen Projekt, was wir gerade angehen. Und beide schon wieder ein bisschen gesünder als noch bei der letzten Folge, die wir hier gemeinsam aufgenommen haben. Kurz vor der Abreise, wir dachten uns, ein Thema, das uns jetzt vor allem dich die letzten Wochen nicht losgelassen hat, das wollen wir mal ansprechen. Und wir sprechen über Leadership und was wir von Supersportlern wie Tom Brady lernen können.
Aber vielleicht fangen wir mal an. Was haben wir in Barcelona noch für Supersportler gesehen? Deinen Bruder gestern.
Mein Bruder war heraus. Das war beeindruckend. Wir wollten eigentlich einen zusammenlaufen, haben wir nicht gemacht, weil wir beide noch ziemlich angeschlagen sind, was gut war. Aber Moritz, der hier auf uns wartet, dass wir endlich frühstücken gehen können, hat schön unter 1,40 den Hyrox alleine gerockt. Also starke
Performance.
Starke Performance.
Auch insbesondere stark, weil er vor 4-5 Monaten Meniskusoperation hatte, auch nicht optimal in Form war, aber das echt wie so eine Maschine durchgezogen hat. Super Race-Strategie und irgendwie sind wir dann über das Sprechen über Sport allgemein darauf gekommen, mal über Sport auch als Analogie zu sprechen. Und genau, ich hatte die große Chance, bei OMR das erste von drei Tom Brady-Gesprächen zu führen. Ich durfte ihn also interviewen und darüber wollen wir heute kurz reden.
Genau. Ja, mega. Also das war, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Experience. Ich hatte Hochzeitstag, deswegen konnte ich nicht zu OMR. Es ist für mich ein bisschen schwierig dann zu reden, auch wenn ich gerne da bin eigentlich. Und da bin ich dann doch lieber bei meiner Frau, offensichtlich. Und genau, es war für dich total spannend. Moritz durfte das Interview ja auch sehen. Es war eine kleine Runde, ne? Irgendwie 100
Leute.
100 ausgewählte Gäste. Und es ging um Leadership, es ging um Druck, Teamkultur, um die Frage, wie schafft man eigentlich, das andere Menschen besser zu machen im Team. Und du bist ja sowieso ein großer Fan von Sportanalogien. Dementsprechend dachten wir, da können wir doch mal eine Folge zu machen, dass er einfach dein Thema ist und dich begeistert. Und ja, wie war es für dich?
Ja, also es war großartig. Es war menschlich ein tolles Erlebnis. Ich fand ihn sehr reflektiert, sehr verbunden, der konnte mir in die Augen gucken. Der hat mich dann später, als ich hinter der großen Bühne, als Philipp ihn noch interviewt hat, sofort nochmal begrüßt, nochmal sich bedankt. Wir haben nochmal ein paar Minuten gesprochen, auch über Hyrox, war interessiert, wusste, was Hyrox ist. Also alles so Dinge, wo man sagt, erwartet man nicht. Genau. Und eigentlich war das schon ganz cool. Es ging schon mit dem Einstieg los. Ich hatte mich wirklich gut vorbereitet. Ich war in dem Raum, ich habe auf ihn gewartet und dann kam irgendwann der OMR-Kollege, der das organisiert hat, und gesagt, auch Michael, wir machen es jetzt anders. Wir gehen ihm jetzt entgegen, wir holen ihn ab, sodass du die Chance hast, ein bisschen mit ihm zu sprechen. So. Und dann kam er, wirklich nicht so eine Riesenentourage, wirklich überschaubar mit ein paar Leuten. Dann zeigte einer seiner Kollegen auf mich und dann strahlte er gleich und habe ich ihn begrüßt mit den Worten: "The last time we saw each other, I sang for you together with 70,000 other people." Und hat sofort gelacht, weil er sofort wusste, worum es ging. Es ging um München, es ging um das erste NFL-Spiel in Deutschland, wo er mitgespielt hat, auch gewonnen hat und wo dann 70.000 Menschen erst Country Roads und dann Sweet Caroline gesungen haben. Und er hat es dann später auf der Bühne Philipp noch gesagt, ja, also bei Country Roads, das wäre das erste Mal, dass er mitgesungen hätte und wahrscheinlich auch das letzte Mal. Das war totaler Gänsehaut-Moment und das war irgendwie so, wo ich gedacht habe, ja, schon mal diese emotionale Kraft, die Sport hat, das ist schon mal eine gute Grundlage. Wir waren sofort irgendwie im Gespräch.
Nice. Und vielleicht für diejenigen von euch, die zuhören, die nicht wissen, wer Tom Brady ist, ich muss auch zugeben, ich bin ja gar nicht im Sport drin. Vielleicht kannst du noch einmal kurz den Abholer geben, warum der Tom Brady so Ikone ist im Sport. Ja,
also er wird in Amerika GOAT genannt, Greatest of All Times. Das werden verschiedene Sportler genannt, aber wenn du ChatGPT über die 5 größten Sportidole in den USA befragst, wirst du eine ziemlich hohe Chance haben, es sei denn, du hast vorher anders gepromptet, dass er dabei ist. Er ist American Football Spieler, er ist über 20 Jahre lang in dieser Sportart gewesen. Er hat 7 Super Bowls gewonnen, also die Meisterschaft im American Football. Kein anderer Spieler hat das geschafft und kein anderes Team hat es geschafft. Er hat mit seinem ersten Team 6 Titel gewonnen. Die hatten vorher und nachher haben die keins gewonnen. Und dann hat er mit einem anderen Team noch seinen 7. Titel geholt. Und das ist so ein bisschen seine Geschichte. Hinzu kommt er spielt eben die Position des Quarterback. Das ist der Spielmacher beim American Football. Das sind die, auf die auch die meiste Aufmerksamkeit gerichtet wird, die, würde ich sagen, im Durchschnitt die höchsten Gehälter haben, die auch am längsten spielen können. Also ein durchschnittlicher NFL-Spieler spielt 3,5-4 Jahre. Moritz wird mich korrigieren, wenn ich Quatsch rede. Und die Quarterbacks, bei den Quarterbacks ist das Verletzungsrisiko nicht so groß, die spielen ein bisschen länger. Genau.
Und aber, sind ja auch dann auch die Führungskräfte irgendwie.
Genau, im Team, ja, absolut. Und zwei Dekaden, 20 Jahre, das ist viel. Ja.
Ja. Wahnsinn. Und was du auch, glaube ich, mal gerne erzählst, ne, also du hast ja wahrscheinlich, als du ihn interviewt hast, auch mit der Sportfrage angefangen. Und das, was ich oft auch im Podcast von dir schon gehört habe, dass er eben super spät erst in sein Team gedraftet
wird.
Genau. Beim Football so, dass man nicht wie in Europa da so stark hin und her Verhandlungen hat, wenn die Leute aus dem College kommen, werden sie eben ausgewählt.
Genau.
Dass es ein bisschen fairer zugeht.
Genau, gibt es eine Systematik, die schlechteste, also man kann ja nicht abstiegen aus den Profiligen.
Ja.
Und die schlechteste Mannschaft hat den ersten Pick im Draft. Und der Draft ist quasi eine Zeremonie, wo die Spieler, das wird vorher, kann man sich da bewerben, es werden so Sessions gemacht, wo die dann vorspielen. Und in diesem Wahlprozess geht jedes Team quasi mehrere Male durch und darf dann in der Reihenfolge wählen. Also das schlechteste Team zuerst, das beste Team zuletzt. Und dann geht es wieder von vorne los. Und Tom wurde auf Position 199, das ist wirklich kurz vor Ende, also der letzte wird immer Mr. Irrelevant genannt, auch da gäbe es noch eine schöne Geschichte, können wir auch mal drüber sprechen von jemand, der das war, aber 199 ist sehr schwierig, war glaube ich die 6. Runde, ne? Und ich habe ihn natürlich gefragt, was macht sowas, ne, mit einem Menschen, der davon geträumt hat, diese große Karriere zu machen, wie geht man damit um, und er hat eben auch klar gesagt, dass es schwer war am Anfang, aber dass er eben sofort umgeschaltet hat, weil er gesagt hat, ich bin ja derselbe Mensch, der ich war, egal ob ich auf 1 oder 199 gedraftet worden bin, und hat sofort eigentlich sich gesagt, ich werde härter arbeiten müssen als jeder andere, um das zu schaffen, was ich geschafft habe. Und das war sein ganzes Leben eigentlich auch sein Credo, ne? Ich muss jeden Tag neu aufstehen und hart dafür arbeiten, ich krieg nichts geschenkt.
Ja, mega. Und du sagst ja, Mr. Irrelevant, du hast ja so ein paar Sport-Ikonen, Idole, die du immer wieder gerne zitierst. So, wann hast du angefangen, Tom Brady in deine Watchlist zu packen für Menschen, von denen du was abschaust?
Ich bin eigentlich so ein Typ, ich gucke mir auch gerne etwas kantigere Typen, und ich habe Tom Brady immer als Mr. Perfect, der perfekte Schwiegersohn, der war mir too good to be true. Also das ist natürlich eine völlig von außen heran. Der kann nichts dafür, dass er sehr gut aussieht, groß ist und und das ist auch ein bisschen das Klischee des Quarterback bis vor wenigen Jahren gewesen. Das sind immer die weißen College-Jungs aus gutem Elternhaus. Was heute nicht mehr stimmt, es gibt die kommen überall her. Und ich habe den das erste Mal richtig ernst genommen. Da war er schon super erfolgreich. Er spielte sein Super Bowl-Finale mit den New England Patriots. Das ist das Team, mit dem er 6-mal gewonnen hat. Und spielte gegen die Atlanta Falcons. Und die lagen im 3. Viertel, also wirklich kurz vor Ende des 3. Viertels, mit 28-3, also 25 Punkten zurück. Das ist im Football richtig, richtig viel. Es hat noch nie eine Mannschaft geschafft, nicht mal annähernd. Und jetzt, genau, und wir waren in Atlanta, ich war da zusammen mit zwei Kollegen von Think in der Sportbar, wir hatten vorher ein Kundenmeeting, wir hatten ja ein Büro damals dort, Torben und Georg waren da mit mir, ich habe denen auch gleich das Foto geschickt, die konnten sich natürlich auch noch genau daran erinnern, weil die Leute fingen an zu feiern. Die waren dann in der Sportbahn und sagten, hey, die Falcons, wir haben Tom Brady und die Patriots geschlagen. Und dann irgendwann kippte das. Irgendwann fing die an, auf einmal nochmal Grund zu kriegen. Und Tom hat das dann in dem Gespräch mit mir so erzählt. Und er hat das dann gesagt, wir zu seinen Leuten gefragt, just one more, just one, we need just this one. Und er hat immer wieder dieses, wir müssen noch diesen einen Spielzeug und so weiter. Und dann hat er die zurückgebracht, bis es dann ein Ausgleich war. Und dann gab es eine Verlängerung. Und gleich mit dem ersten, mit seinem ersten Mal dran sein, ist er quasi, hat er das Ding geholt.
Ja, krass.
Und das war sein 6. Super Bowl. Und dann fing die da in Atlanta an, die Bar zu zerlegen, und Torben und Georg und ich sind irgendwie gegangen und haben gesagt, wir waren hier gerade bei Sportgeschichte dabei. Es war wirklich irre. Und ich habe dann wirklich gedacht, okay, mit dem Typ musst du dich mal beschäftigen. Und dann habe ich mich mit dem beschäftigt, auch gesehen, dass der dann nochmal ja gewechselt hat und in einem Team, was auch völlig underrated, also wo keiner dachte, dass die es irgendwie hingekriegt hat, in dieser Organisation trotzdem nochmal hingekriegt hat und nochmal zuvor über den 7. gewonnen hat.
Krass. Und dann, also ne, um dann nochmal den Bogen zu schlagen zum Thema Leadership, warum wir jetzt auch über ihn sprechen, weil wir sind ja kein Sportpodcast, aber es ist auf jeden Fall ein starker Einstieg und nachvollziehbar, dass du da ja irgendwie auch so eine Verbindung da zu ihm aufgebaut hast und da reingeschaut hast. Aber was genau denkt er denn über Führung? Ich meine, er ist jetzt wahrscheinlich im nächsten Schritt seiner Karriere geschaut. Was macht er nach Football?
Genau.
Und das scheint ja eben auch so zu sein, dass er Businesswelt entdeckt. Aber genau, wie ist da so die Brücke und was denkt er dann über Führung? Was kann man da lernen?
Also eine Sache, die er mehrfach betont hat, die ich auch vorher schon gelesen habe und auch dann in dem Gespräch, was er mit Philipp und Patrick Izume geführt hat, Ego kills performance. Mhm. Also das nimmt man dem auch komplett ab, dass er wirklich das Ego nach hinten stellt. Ne? Also er hat beschrieben, wie er auf Leute zugeht. Ich erzähle gleich auch nochmal einen Moment, den ich genutzt habe, um auf Leadership zu kommen, dass er immer das Team nach vorne stellt, dass er wirklich guckt, was ist für das Team das Beste. Das Team ist nicht nur die Menschen, die auf dem Feld stehen, sondern es sind die, die das Team supporten, und er hat das ganze Team im Blick und er sieht immer die Organisation, das Team zuerst und nicht sein Ego. Und das ist, glaube ich, so ein Paradigmenwechsel, dass dass er wirklich mitbegleitet hat, während es auch in der Businesswelt kam, dieses, was in den 80er Jahren schon mal erfunden wurde, so Servant Leadership, ne? Also nicht die eigene Karriere im Vordergrund sehen, sondern den Dienst am Team, das hat er wirklich da in seiner Zeit geprägt. Und ich komme später nochmal drauf, ich habe mich mit dem Sebastian Vollmer, einem seiner Teamkollegen hinter der Bühne auch nochmal unterhalten, der das auch nochmal bestätigt hat.
Ja,
genau.
Spannend.
Ja. Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz diesen Einstieg, wie ich auf Leadership gekommen bin. Und das hatte ich mir vorher lange überlegt.
Ja.
Ich habe einen Artikel über ihn gelesen im HBR, wo er eben genau darüber geschrieben hat, wie er das macht, wie er auf die Leute zugeht. Und dann habe ich als Einstieg genommen, ich habe gesagt, Tom, als ich diesen Artikel gelesen habe, musste ich sofort an Ted Lasso denken. Und er strahlte mich sofort an. Ich wusste, okay, das war jetzt genau der richtige Knopf. Ganz kurz für die Ted Lasso nicht kennen, das ist eine Serie von Apple TV. Allein dafür lohnt sich es, Apple TV mal kurz zu abonnieren. Bald kommt die 4. Staffel. Ja. Und sie handelt von einem eigentlich eher mittelmäßigen American Football Coach, der nach England kommt und den AC Richmond, ein Fantasieteam in der Premier League, also ein Fußballteam, trainieren soll. Grund, warum er geholt wurde, ist, die Teamownerin hat im Scheidungskrieg dieses Team von ihrem Mann bekommen und möchte nichts mehr als dieses Team in die Drittklassigkeit runterschieben und ihrem Mann damit richtig hart wehtun. Deswegen hat sie sich einen Trainer ausgesucht, der es ja nicht schaffen kann, weil er ja American Football Trainer ist. Und der kommt dahin mit seinem Co-Trainer und die beiden sind insbesondere er, Ted, ist super menschenfokussiert, der ist super freundlich, der grüßt die Menschen auf der Straße, der ist einfach, du liebst ihn sofort.
Ja.
Und er kommt da auf den Platz und geht auf den Platz und sieht diesen feinen Rasen und da kommt so ein Typ angerannt und brüllt und was machst du da? Und der Platzwart, und dann irgendwann checkt der Platzwart, das ist der neue Trainer, und ist so völlig, oh Gott, jetzt komme ich gleich raus. Und dann ist Nathan, der Zeugwart, und dann fragt Ted, lass dich ganz freundlich, ja, wie heißt du? Der Nathan, das habe ich hier noch niemand gefragt.
Oh.
Und dann in der nächsten Szene, Tag später ungefähr, Teambesprechung, und dann fragt Ted Lasso dann diesen Nathan, Nathan, was ist deine Meinung? Er hat sich meinen Namen gemerkt. Also dieses habe ich ein bisschen knapper erzählt, aber nur da, na, und da sagt er, ja, genau das ist es. Ne? Genau das ist, ich gehe in diesen Organisationen auf die Leute zu. Als ich irgendwann ein Star war, habe ich angefangen, wenn junge Spieler kamen, immer auf die Spieler zuzugehen, weil die sich nicht getraut haben. Ja. Ich habe sie gefragt, wo kommst du her? Was treibt dich an? Was sind deine Werte? Was für eine Familie bist du groß geworden? Also diesen Menschen, das wird häufig so gesagt, als Leadership-Prinzip oder überhaupt als Arbeit, bring your whole self to work, kann man sich auch noch mal drüber streiten, aber er versucht wirklich, diese Menschen sofort ins Team reinzuholen. Und er verbringt eben wirklich auch besonders viel Zeit mit Menschen, die vermeintlich unwichtig sind.
Okay, spannend. Hat er da auch ein Beispiel genommen oder war das das Beispiel mit den jungen?
Ja, das war das mit, da hat er ziemlich lange drüber gesprochen. Ne? Und ich, wir haben später was ganz cool, weil wir haben auch so über Idole gesprochen. Ich habe zum Schluss mit ihm über Idole gesprochen. Ich zum Schluss nochmal. Aber eigentlich war es nochmal ganz cool, wirklich zu sehen, wie er das macht. Ne? Und das war eigentlich mein Magic Moment im Lesen und dann auch im Gespräch, wie er darüber spricht, wie er Menschen sieht, genau.
Und um das dann noch weiter auf uns zu überführen, also erstmal Top-Ansatz, finde ich, also gerade bei eben so Superstars wie dann irgendwie so ein Ronaldo oder so ein Tom Brady, hört man das ja immer wieder, dass die total eng eigentlich im Team dran sind, ja. Leute, die neu kommen, also super spannend. Und was würdest du sagen, wie lässt sich das für uns normale Sterbliche auf unseren Führungsalltag so runter?
Das ist eine super Frage. Also ich habe fast das Gefühl, dass Tom über Leadership, auch gerade jetzt die Leadership One-on-One, denkt wie so ein individuelles Motivationsdesign. Ne? Mhm. Er guckt sich wirklich an, was brauchen die Leute. Ne? Der eine braucht Druck, der nächste braucht Anerkennung, der nächste braucht Sicherheit. Und ich glaube wirklich, dass das wichtig ist. Ne? Deswegen bin ich auch so großer Fan, wenn ich mit Teams neu arbeite, sowas wie eine Bedienungsanleitung. Mhm. Dann dass die Leute eine Bedienungsanleitung über sich schreiben. Und
das war,
genau. Und dieses, das holt er sich natürlich aus diesen Gesprächen raus. Ne? Und ich glaube, Führung muss auch sehr viel individueller werden. Also wenn du wirklich aus den einzelnen Leuten was rausbekommst, wir sind alle divers. Also Diversität ist ein Fakt. Mhm. Nicht nur Nationalität, kultureller Background, Geschlecht, sexuelle Identität, Alter, aber auch so Neurodiversität, wie ticken Leute, und deswegen ist das so stark. Und unterschiedliche Menschen brauchen eben eine völlig unterschiedliche Ansprache, und das ist eben nicht mit Standardführung zu lösen. Ne? Und das ist ja auch genau das, was wir eben hier in diesem Podcast praktizieren, sich gegenseitig zuzuhören, Fragen zu stellen, ne? Und gerade diese Unterschiede zwischen jung und alt wahrzunehmen. Und das, ne, wenn du mit 40, 42 noch spielst, dann kriegst du halt 20-jährige Kids, du könntest ja Vater sein. Also die haben auch das Generationsthema.
Ja, voll. Und er hat es ja augenscheinlich sehr, sehr gut geschafft, dieses Thema zu überführen bei dem Erfolg, den er so an Tag kriegt. Was ich finde, was da so spannend ist, was rauskommt, dass er ja so gar nicht dieses Klischee ist von so einem unnahbaren Superstar, ja, mit dem man nicht sprechen kann, weil da hatten wir ja mal eine ganz lustige Erfahrung das war jetzt auch schon wahrscheinlich 15 Jahre her, wo du mich mal mitgenommen hast zu einem Werbedreh damals mit Heidi Klum.
Ja, lustig, die war ja auch bei OMR dieses Jahr.
Genau, die war auch bei OMR, das musst du dran denken. Und die ja so unfassbar nett, weil sehr professionell, genau wusste, wie muss das Licht sein, super klar, auch so in ihrer Führung. Aber und man darf natürlich auch gerade kritisch bewerten, was sie für Shows macht und was da irgendwie das Weltbild ist, aber zwischenmenschlich, und saß eben dann mit uns da nach dem Dreh, hat Pizza gegessen, meinte, boah, ist eine geile Pizza, muss ich irgendwie nächstes Mal auch bestellen, super nice, total nah, aber total entspannt. Und das war so meine erste Erfahrung dann als junger Mensch mit so jemandem, den ich sonst nur aus dem Fernsehen kannte. Und dachte, ja, okay, geil, wenn die alle so sind. Und dann macht man ja über sein Leben doch mal hier und da eine Erfahrung mit Menschen, die man von Manager-Magazin-Cover kennt und was weiß ich, wo man nicht unbedingt diese Nähe und Klarheit und Spannung spürt. Deswegen spannend, dass Tom Brady, den ich jetzt auch wahrscheinlich von sehr weit weg, aber auch gar nicht so eingeschätzt hätte, auch eigentlich, ja, ganz anders ist, als man das so einschätzen würde. Ne? Aber das wahrscheinlich trotzdem auch der Erfolg ist, warum er überhaupt so weit kommen konnte.
Also ich finde, hast du zwei Momente rausgehalten. Ich hatte neben Moritz war noch eine gute Freundin von mir dabei, die selber im privaten Leben sehr lange Care-Arbeit gemacht hat und ihre eigene Karriere unterbrochen hat und die eigentlich überhaupt nichts erwartet hat. Ne? Die eher so wie Moritz so ein bisschen mich zu unterstützen dabei war. Und die hatte nachher einen Satz mitgenommen, den hatte ich fast überhört. Er hat gesagt, if you care for others, you care for yourself. Mhm. Und das war so ein starker Satz, der eigentlich das ganz gut zusammenfasst. Und ich habe ihn dann zum Schluss gefragt, Tom, du hast bist für Millionen, zig Millionen Menschen bist du ein Idol. Was waren deine Idole? Oder hattest du jemals sowas? Und dann fing er an zu erzählen. Und er erzählte eigentlich nur über normale Menschen, Eltern, über seine Schwester, die alleinerziehende Mutter von zwei Mädchen ist. Ich glaube, zwei Mädchen waren es. Und dann zum Schluss erzählte er von einem Freund, der irgendwie 80% seiner Belegschaft verloren hat, als die Tower 9/11 runterkam, die dort gearbeitet haben. Und dann im Nachgang 300, ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig, ich habe es nicht mehr recherchiert, 300 hinterbliebenen Kindern die volle College-Ausbildung bezahlt. Ich meine, those kind of guys are my heroes, ne? Ja. Und das oder Idols. Und das fand ich so stark. Das kam so, da kam so viel, so reich und so persönlich und es wirkte so ja, echt. Und
muss er ja auch nicht sagen können, irgendein großartiger oder Footballspieler, der vor ihm war,
wollte übertreten. Joe Montana oder was weiß ich, nee, genau.
Klar, kann man auch sein. So.
Nee, und das war
auch viele Sportler. Also.
Ja, und das war wirklich schön und dieses sich mehrfach zu bedanken für das Gespräch, das war toll. Und lustigerweise hatten wir fast die gleichen Klamotten an, also beide blaue Hose, blaue Jacke, helles, einfaches Shirt. Das war sehr, sehr witzig und Tick größer als ich, das hatte ich gar nicht so drauf, dass er wirklich über 1,90 ist. Ganz tolle Präsenz, ganz, ganz toll. Also ich habe eine Menge gelernt. Also
die Fotos wirken auch sehr sympathisch und ich glaube, da können wir schon auch alle was mitnehmen. Ich habe jetzt gerade eine aktuelle Zahl in der Zeit gelesen, dass 30%, glaube ich, oder 33% der Angestellten in Deutschland glauben, dass ihre Führungskräfte durch eine KI ersetzt werden können.
Ja.
So, und ich glaube, dass gerade die 70%, die nicht zu ersetzen sind, die sind die Deeply Care, die wirklich sich dafür interessieren, was die Mitarbeiter durchmachen, probieren, die zu stärken, ihre Führungsrolle auch sehr stark auf diesen menschlichen Fokus aufbauen, weil Informationsgewinnung, Verteilung, Verdichtung, das kann die KI tatsächlich besser.
Ja.
Aber dieses Zwischenmenschliche, das wird der Mensch immer wollen. Menschen wollen immer mit Menschen arbeiten und ich glaube, deswegen ist das schon eine ganz starke Message.
Absolut. So. Ich würde ganz kurz, bevor wir auf die Learnings kommen, ich habe natürlich auch KI im Vorfeld benutzt und ich habe eine Frage ganz zum Schluss gestellt, als ich einen wirklich schönen Fragenkatalog habe, der interessanterweise auch komplett durchging. Mhm. Also wir haben alle Fragen für alle drei Interviews, also nach mir durfte Boris Becker in 4 Jahreszeiten, danach dann Philipp und Coach Izume und meine Fragen sind alle durchgegangen. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun gehabt, dass ich KI eingesetzt habe. Ich habe nämlich so Fragen zum Schluss gestellt. Was sind Dinge, die Tom Brady nicht mag, auch in Interviews? Und dann kam natürlich die Geschichte, nicht über Familie, nicht über seine Ex-Frau Giselle Bündchen. Natürlich habe ich das nicht gemacht. Er hat selber dann auch von his kids und wie er mit seinen Kindern geredet hat, aber das hat er selber zu seinen Konditionen gemacht. Und er sagt, das Wichtigste ist, er hasst es, in so eine Promi-Ecke gedrückt zu werden. Er sieht sich selber als harter Arbeiter. Und das war ein ganz gutes für mich auch Einstellung. Also ich dachte, okay, he's a star, but not because he wanna be a star, sondern weil er Freude an Leistung, Freude an der
und sich von Platz 199 auf Platz 1 hochgearbeitet hat.
Genau. Genau. Also vielleicht meine Learnings. Leadership fängt damit an, Menschen wirklich zu sehen. Ne? Wir sagen ja immer Self-Leadership oder Leading Yourself, Leading Others, Leading Teams. Aber es ist sicherlich auch wichtig, sich selbst zu sehen. Und so hat er angefangen. Er hat selber sich beurteilt in seiner Situation, sich daraus gearbeitet und hat sich dadurch zum Führer entwickelt. Dann Ego zerstört oft mehr die Leistung von Menschen als fehlendes Talent. Ich glaube, da ist auch ein Riesenbeispiel. Drittens, große Leader erzeugen wirklich, können Glauben, Hoffnung, Emotionen schüren in schwierigen Momenten. Na, das ist für mich dieses, wie er das beschrieben hat, leider haben wir es nicht aufgenommen, wie er in diesem Spiel gegen die Falcons dieses Team immer wieder zurückgeholt hat.
Ja.
Und das hat er dann vielleicht ganz kurz hier, der Einschub, den ich angekündigt habe mit dem Sebastian Vollmer, der zweimal mit ihm Super Bowl gewonnen hat. Die haben sich hinter der Bühne getroffen und ich glaube, er wusste es nicht, dass er kommt. Die haben sich in den Arm genommen und hat ihn so nett angeguckt. Ne? Und habe ich ihn danach gefragt und ihm erzählt, dem Sebastian, als Tom dann auf der Bühne war, wie ich das Gespräch fand, wie ich ihn gesehen habe und so weiter. Dann sagte er, ja, genau so war der. Und wir wären für den gestorben. So, also das war wirklich irre.
Muss der auch nicht sagen. Ne?
Nee, also, muss auch nicht, genau.
Mega.
Dann dieses Thema, unterschiedliche Menschen brauchen unterschiedliche Führung. Natürlich braucht ein Team eine Gesamtführung, aber die Menschen brauchen individuelle Führung. Das ist ja auch das, warum wir Leading Others so wichtig sehen, dass wir wirklich gucken, dass wir die Individuen sehen. Das hat er genauso gesagt. Mhm. Und dann ganz klar dieses Thema Gemeinschaft, Verbindung, Team Spirit eben häufig stärker sind als die Einzeltalente und oder eine reine Strategie. Dass dieses, wir haben nicht genug Zeit gehabt, wir haben nicht über psychologische Sicherheit gesprochen, aber dieses Konzept psychologische Sicherheit, das habe ich so sehr über ihm gespürt.
Ne? Okay, das war deine Überschrift, so über dem, was er gesagt hat. Ja, mega. Ja, Paps, danke für den Deep Dive in Führung, was wir von Sportlern lernen können. Also für mich ist das auch mal sehr, sehr inspirierend und ich nehme auch gerne deine Anekdoten, auch meine eigenen Vorträge mit, wenn es in Leadership-Trainings geht. Und obwohl ich nicht der größte Sportfanatiker bin, habe ich da doch auch durch dich gespürt, was das Gespräch gemacht hat, sicherlich auch mit den Menschen im Raum. Und ja, ich habe was gelernt. Ich hoffe, ihr Zuhörenden habt auch was mitgenommen. Und ja, das war jetzt mal wieder eine Folge zu zweit. Jetzt schauen wir mal, wie wir die nächsten Wochen gestalten. Wir hatten noch einige spannende Gäste, die wir gerne im Podcast hätten, die wir mal angeschrieben haben. Mal schauen, ob es was wird. Bei den weiteren Themen, ja, schauen wir mal, was ihr euch wünscht, worüber ihr gerne auch uns sprechen hören würdet. Und deswegen gebt uns gerne 5 Sterne, schreibt uns gerne euer Feedback, eure Gedanken. Was hätte euch heute irgendwie noch geholfen? Was hat euch gefehlt? Was war cool? Das hilft uns sehr, das hier weiter so zu gestalten, dass es euch Spaß macht. Uns macht sowieso Spaß. Wir genießen das hier sehr. Und ja, danke, danke, dass ihr
seid. Ja, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Zoomer Meets Boomer. Tschüss.